Ich möchte noch einen Gedanken aus der Anbetungszeit mit euch teilen. Ich hatte so das Empfinden, dass Gott so ein bisschen ist wie ein Kind kurz vor Heiligabend. Also meine Eltern haben das früher so gemacht, die haben die Weihnachtsgeschenke immer erst Heiligabend unter den Baum gelegt und wir mussten so lange draußen vor der Tür warten. Also wir waren irgendwie im Flur vor dem Wohnzimmer und wir wussten, jetzt ist der Augenblick, da werden die Geschenke da drunter gelegt und die Kerzen am Baum angezündet und wir standen natürlich in den Startlöchern. Ja, ungeduldig, unruhig, wann geht's denn endlich los? Hat alles immer viel zu lange gedauert, bis das alles endlich fertig war und dann der Augenblick, wo die Tür aufging. Das war so, und dann den Baum da sehen und die Geschenke und das war total begeisternd. Und mein Empfinden war, dass Gott hier ist oder auch schon hier war, bevor wir hier angekommen sind und so wartet, dass die Tür aufgeht, wie an Weihnachten mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenken und du reinkommst. Und das ist sein größter Augenblick, weil du seinetwegen gekommen bist. Du bist nicht einfach nur hier, weil heute Sonntag 10 Uhr ist das nun mal so, sondern du bist seinetwegen hier und daran freut er sich. Da geht sein Herz auf, da fließt es über. Das ist das, wofür er lebt, wenn du so willst. Das ist das, wofür er dich gemacht hat. Und das ist das, wonach er Sehnsucht hat. Dass die Tür aufgeht und du kommst zu ihm und bist mit ihm zusammen. Und vielleicht ist das für uns auch mal wieder ein Anlass, darüber nachzudenken und auch selber zu entdecken, hey, das ist für mich genauso wie an Heiligabend. Ich darf die Tür aufmachen und Gott ist da. Wow. Ja. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Gott ist da. Gott ist ja von Anfang an da und von Anfang an der Menschheit mit den Menschen unterwegs. Ohne Gott wäre ja auch gar keine Menschheit. Und wir haben uns, oder ich beschäftige mich gerade mit Menschen aus der Bibel, verschiedene Personen. Abraham haben wir uns vor 2 Wochen angeguckt und ich bin auf eine Person gestoßen, die mich eigentlich immer wieder auch begeistert und fasziniert. Und das ist der Prophet Jeremia. Nicht umsonst heißt unser jüngster Sohn Jeremy. Das muss ja irgendwoher kommen. Jeremia hat eine ganz faszinierende Geschichte. Er kommt in eine Zeit, die nicht gerade so das optimale Umfeld geboten hat, was die Politik und das geistliche Leben seines Volkes betraf. Er hat seinen Dienst, seine Arbeit als Prophet unter den letzten 4 Königen des Volkes Israel getan. Oder des geteilten Volkes Israel sei an dieser Stelle nochmal hinzugefügt. Es gab in der Zeit schon ein Nord- und ein Südreich, schon seit einigen Jahren. Und die Könige in diesen beiden Teilen von Israel waren größtenteils ziemlich gottlos. Die wollten im Nordreich, ich habe mal Zeitleiste mal gemalt, habe ich leider nicht mitgebracht heute, ist auch schon ein bisschen her während meines Studiums. Da haben wir die Könige rot und grün markiert, Nordreich und Südreich, und zwar demnach, ob sie Gott gefolgt sind, Gutes getan haben oder nicht. Die Nordreich-Zeile war eigentlich durchgängig rot. Da gab es so ein paar ganz vereinzelte kurze Phasen, aber nicht mal das ganze Leben irgendeines Königs. Und im Südreich gab es doch immer mal zwischendurch so den einen oder anderen, der mal so einen grünen Abschnitt dann gemacht hat. Also insgesamt eine Zeit in Israel, die geprägt war davon, dass Menschen, dass das Volk und der König nicht mehr Gott gefolgt sind. Sie haben sich andere Götter dazugeholt. Manche waren haben eine Art Mischreligion, wenn du so willst, auf den Plan gebracht, haben gesagt, naja, ein Gott ist gut, 2 Götter oder 5 Götter sind besser, so nach dem Motto, kann ja nicht schaden, die Nachbarn, die haben auch ihre Götter und so schlecht geht es denen ja auch nicht, vielleicht kann man da ja auch noch was von mitnehmen und mitlernen und haben sich so irgendwie das alles reingeholt und eingekauft und teilweise dann den Gottesdienst an ihrem eigentlichen eigenen Gott, der sie ja zu einem Volk gemacht hat, komplett vernachlässigt. In diese Zeit hinein, in diese letzten Jahre, kommt Jeremia. Er wird als junger Mann berufen von Gott. Wie alt er genau war, ist schwer zu sagen. Die einzige Zahl, die ich gefunden habe, wo jemand sich mal getraut hat, da ein Alter dran zu hängen, war das Alter 21 Jahre. Wie er genau darauf gekommen ist, lässt sich nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall hatte man ja in Israel eigentlich erst so die Autoritätsgrenze oder die Erwachsen- und man hört dir zu-Grenze mit 30 Jahren erreicht. Also war 21 so gesehen schon noch recht jung. Wenn man was zu sagen hat, was anderen unangenehm ist und man soll zu irgendwelchen Leitern, Politikern, Regierenden gehen und denen was mitteilen, dann ist 21 nochmal doppelt jung, würde ich sagen. So, ja, was will der denn? Der hat ja überhaupt keine Lebenserfahrung, der hat ja eigentlich nichts, was er mitbringt, worauf er verweisen kann. Kein großes Papier oder Zeugnis, Studium wird er auch noch nicht geschafft haben mit 21 in der Tasche. Eigentlich nichts vorzuweisen. Und das ist eins von den Dingen, die mich immer wieder an Gott faszinieren. Er sucht sich irgendwie immer wieder Menschen raus, die ganz normal sind. Die irgendwie nichts Besonderes vorzuweisen haben an Qualifikationen, an vielleicht auch an Lebenserfahrung oder fachlicher Kenntnis oder besonderen Taten, die sie irgendwie besondere Dinge, die sie schon vollbracht haben. Nicht Menschen, die schon irgendwie 10 Patente angemeldet haben, weil sie so schlau sind. Darauf legt Gott keinen Wert. Ich will damit nicht sagen, dass er solche Leute nicht auch gebraucht und solche Leute nicht auch liebt und sucht. Im Gegenteil, das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Und das finde ich immer wieder so faszinierend. Auch bei Jeremia, man hat das Gefühl, Jeremia ist eigentlich, er sagt ja selber gleich von Anfang an, eigentlich bin ich zu jung für den Job. Er fühlt sich nicht qualifiziert, er fühlt sich nicht geeignet dafür. Und das finden wir, wie gesagt, an verschiedenen Stellen, bei verschiedenen Berufungen immer wieder, dass da Menschen sind, die sagen, Gott, was willst du von mir? Warum gibst du mir diesen Job? Und Gott sagt, mach dir mal keine Sorgen darum. Ich gebe dir alles dafür, was du brauchst. Ich gebe dir alles dafür, was du brauchst. Du brauchst nicht sagen, du bist zu jung. Du brauchst nicht sagen, du bist zu unqualifiziert. Du brauchst nicht sagen, du kannst nicht reden. Wenn ich dir einen Auftrag gebe, dann sorge ich auch dafür, dass du ausgerüstet bist mit dem, was du dafür brauchst. So auch Jeremia. Jeremia macht sich also auf den Weg. Und wie das mit den meisten alttestamentlichen Propheten so ist, war das auch mit Jeremia. Die Botschaft, die er da mitgebracht hat, war nicht unbedingt leicht zu hören. So will ich es mal sagen. Ja, wir haben von Vicky am vergangenen Wochenende gehört, dass Prophetie auch ganz viel mit Charakter zu tun hat und damit, wie sie vermittelt und rübergebracht wird. Und auch da merkt man im Alten Testament trotz allem immer wieder, dass Gottes Liebe hinter diesen Propheten steht. Trotzdem findet Gott klare Worte. Ja, also Gott sagt immer wieder ganz deutlich durch Jeremia, wenn ihr so weitermacht mit eurem Götzendienst, wenn ihr weiter euch danach ausstreckt, irgendwo anders eure Hilfe zu finden, anstatt bei mir, bei eurem Gott, dann hat das Konsequenzen. Dann hat das die Konsequenz, dass ihr in Kriege verwickelt werdet, dass ihr Kriege verlieren werdet, dass ihr ins Exil gehen müsst, dass ihr Pest und Seuchen erlebt. Ja, also das ist eine ganz schön dramatische Liste, mit der auch Jeremia da immer wieder unterwegs sein muss. Und das muss er über einen Zeitraum, oder das tut er über einen Zeitraum von ungefähr 40 Jahren. Schätzungen gehen von 40 bis 47 Jahre, die Jeremia mit solcher Botschaft in Israel, und wenn man dann den letzten Teil liest, übrigens auch zu den umliegenden Nationen, auf dem Weg war. 40 Jahre lang ist dieser Mann mit der Botschaft unterwegs, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, dann. Ich habe das ja überschrieben, ganz normale Helden, so wie Abraham vor 2 Wochen heute, Jeremia. In weiteren 2 Wochen gucken wir uns mal Rebekka an. Also nicht Rebekka, sondern Rebekka. Es sind ja durchaus auch Frauen in der Bibel, von daher müssen wir uns damit ja auf jeden Fall auch beschäftigen, gar keine Frage. Ganz normale Helden, ganz normale Menschen. Und für Jeremia habe ich die Überschrift gewählt, treu wie Jeremia. Ich habe hier meine Liste, was Jeremia von Gottes Seite vor sich hatte, so nenne ich es mal. Also er war noch relativ jung, als er begonnen hat und Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Jeremia durfte nicht heiraten, als ein Zeichen für das Volk Israel, dass Heiraten in einer solchen Situation keine Option ist, sozusagen. Er war sehr gefühlvoll. Jeremia wird oft auch der weinende Prophet genannt. Also er hat selber ja auch mit unter dem gelitten, was er gepredigt und gebracht hat. Komme ich nachher nochmal drauf. Er durfte nicht in ein Klagehaus gehen, durfte keinem Gastmahl beiwohnen, also zum Essen einladen war auch nicht. Er stand ganz alleine da, nur Gott war mit ihm. Er musste dem Volk dauernd das Gericht ansagen, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte. Er durfte nicht für das Volk beten. Gott hat ihm 2-mal ganz ausdrücklich gesagt, hör auf, für dieses Volk zu beten. Was wiederum auch zeigt, Jeremia hat für das Volk gebetet. Also er war nicht so der Prophet, der irgendwie außerhalb stand und von außen gesagt hat, ihr Bösen, sondern er war irgendwie mittendrin, hat gesagt, hey, wir sind das Volk Gottes und wir stecken in dieser Bredouille. Er hat sich eins gemacht damit. Er wusste, dass das Volk nicht auf ihn hören würde. Auch das ist ja durchaus interessant, dass Gott immer mal wieder Menschen losschickt und diesen Boten schon von vornherein sagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand auf dich hört und sich was verändert, ist ziemlich gering. Könnte man sagen, auf der einen Seite, warum schickt Gott sie dann überhaupt los? Ich würde sagen, das zeigt einfach Gottes Liebe. Er gibt diesen Menschen trotz allem noch eine Chance. Ist das nicht entmutigend für den Boten? Kann man so oder so betrachten. Wenn man ihm sagen würde, du predigst und alles wird anders und nichts davon passiert, das ist noch frustrierender. Ja, also ich sag mal ganz vorsichtig, Gott war realistisch. Er kennt ja die Menschen und weiß sie auch einzuschätzen. Und wenn er sagt, ich will ihnen eine Chance geben, aber die wenigsten werden darauf hören. Das Volk wird nicht hören. Zeigt es Gottes Liebe, aber auch, dass Gott noch weitere längerfristige Pläne verfolgen wird und muss. Er hat vor Königen gepredigt und auch vor dem ganzen Volk öffentlich im Tempel. Jemand mit Gerichtsbotschaft, so nenne ich es mal, jemand mit schlechter Nachricht, jemand mit Verurteilung ist normalerweise nicht sehr beliebt. Es ist eigentlich total traurig und sehr, sehr schade, wenn man das durchliest, wie das Echo von dem Volk stattfindet. Denn wenn man es genau nimmt, haben sie nichts von der Botschaft verstanden. Sie haben immer nur den ersten Teil gehört. Oder immer nur den Teil mit, wenn ihr so weitermacht, dann. Und die Konsequenzen davon. Dann haben wir gesagt, oh, Jeremia wieder, der mit seinen schlechten Nachrichten und so. Und dann kamen ja auch zwischendurch ein paar andere Propheten, die dann gesagt haben, alles nicht so schlimm, alles wird gut, Friede. Die waren beliebt. Ja, also wenn du zwei Propheten hast, die zu dir kommen und der eine sagt, alles ist gut, alles entspann dich und brauchst dir keine Sorgen machen, der andere kommt und sagt, du, in deinem Leben sind aber die und die Dinge und er legt seinen Finger mal so in die Wunden, auf die wunden Punkte, welcher von den beiden ist dir lieber? Ja. Also auf den ersten Blick doch immer der, der mir sagt, dass alles in Ordnung ist, oder? Auf wen solltest du hören? Wahrscheinlich eher auf den zweiten. Zumindest solltest du in Erwägung ziehen, dass der zweite Recht hat. Wenn der erste Recht hat, ist schön und gut, dann brauchst du dir keine Sorgen, keine Gedanken machen. Du kannst so weitermachen wie bisher. Ja? Da brauchst du überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ist ein Wohlfühlprophet. Ist auch schön, gibt es auch. Gott bringt ja nicht immer nur Gericht. Aber wenn einer kommt und dir sagt, du, Gott hat mir gesagt, das und das und das, musst du ordnen oder in Ordnung bringen und das ist nicht richtig oder gut in deinem Leben, dann solltest du das mindestens prüfen. Du kannst nur dabei gewinnen. Du kannst nur dabei gewinnen, wenn du das prüfst. Vielleicht kommst du zum Punkt, dass du merkst, okay, der ist tatsächlich völlig schief gewickelt. Kommt auch vor. Auch Propheten sind Menschen. Aber von vornherein zu sagen, ach nö, die Botschaft gefällt mir nicht und sie einfach vom Tisch zu wischen und die schöne, angenehme Botschaft zu nehmen, ist eigentlich dumm. Die waren echt ganz schön dumm hier. Und die sind ganz schön weit gegangen, um damit durchzukommen oder da dran zu bleiben. Die Reaktion, die Jeremia durch musste, es wurden Anschläge gegen ihn geplant und ausgeführt. Er wurde gefangen genommen, mehrfach. Er wurde als Volks- und Landesverräter verurteilt. Er hat nämlich einmal tatsächlich von Gott die Prophetie gehabt und hat gesagt, es war ja das babylonische Reich, was von Norden her kam und dass die Ägypter von Süden her, die beiden haben ja so um die Weltherrschaft gerungen sozusagen und irgendwo dazwischen steckte Israel so ein bisschen. Und Gott hat gesagt, ergebt euch den Babyloniern. Das geht natürlich gar nicht. Ja, das wurde ihm als Landesverrat untergeschoben. Also nach dem Motto, wir kämpfen, wir stehen fest, wir schaffen das schon irgendwie. Und jeder, der was anderes sagt, ist gegen uns. Dann hat er ja seine Prophetien alle aufgeschrieben oder aufschreiben lassen. Einer der Könige hat die komplett verbrannt mal. Ja, also alle diese prophetischen Worte, dieses Reden Gottes, komplett alles ab ins Feuer damit. Ja, so nach dem Motto, wenn ich es nicht mehr vor Augen habe, ist es auch nicht mehr da. Also ich weiß nicht, was dieser König sich da sonst bei gedacht hat. Und Jeremia musste nochmal von vorne anfangen, das alles aufzuschreiben. Und das ist ja nicht so, wie gesagt, heute hat man irgendwo eine Backup-CD oder Festplatte und holt die raus und spielt das Ganze schnell nochmal auf dem Computer drauf und druckt es nochmal aus. Das war damals noch nicht so einfach. Er wurde in eine Zisterne geworfen als Gefangenschaft. Ziemlich matschiges, feuchtes Loch, der eine ganze Weile verbringen musste. Er blieb im Gefängnis, bis Jerusalem dann von Nebukadnezar eingenommen wurde. Er ist an Punkte gekommen, wo er gesagt hat, ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Er wird auch hin und wieder als der klagende Prophet bezeichnet. Er heult sich bei Gott aus und sagt, was bringt das eigentlich alles? Das ist die eine Seite, es kommt ja nichts bei raus. Und die andere Seite ist, dass er so weit gegangen ist und gesagt hat, es ist mir alles zu schwer. Ist mir alles zu schwer. Warum bin ich überhaupt geboren? Ja, also er verzweifelt eigentlich an der Lage der Situation und an seinem Auftrag. Trotzdem macht er weiter. Also es ist schon, ich finde diese Mischung auch immer wieder so schön. Ja, er tut nicht so, als wäre alles einfach und gemütlich und angenehm und entspannt. Ach, na ja, und Gott macht das schon und ist ja alles im Moment nicht so schlimm und ich komme hier schon wieder raus und hat ja mit mir so direkt alles nichts zu tun, ich bin ja nur der Bote. Und war Jeremia nicht, überhaupt nicht. Er war eher der Typ, der gesagt hat, das ist irgendwie alles, es fühlt sich nicht richtig an. Ja, ich sehe die Schuld, ich sehe das Problem, ich predige das, ich kriege keine Antwort, keiner will mir zuhören. Das ist doch nicht richtig, so soll das doch eigentlich nicht sein. Und er kämpft damit und er ringt damit und bleibt trotzdem seinem Auftrag und seiner Berufung treu und macht sich immer wieder auf den Weg. Immer wieder neu. Warum macht er das? Aus dem, was ich verstehe und wie ich das lese, gibt es darauf zwei Antworten. Die eine Antwort ist, weil er Gott kennt. Also er hat zu denen gehört, die wussten, okay, dieses Volk ist Gottes Volk und was Gott hier gerade tut, ist, er bemüht sich um sein Volk. Und dazu gebraucht er mich, um ihm noch eine letzte Chance zu geben oder eine weitere Chance zu geben. Und das andere ist, ich glaube, Jeremia liebte sein Volk. Er hätte ja auch sagen können, naja, ist mir eigentlich alles egal. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin meinem Gott treu, ich folge ihm nach, ich muss mir dieses ganze Gericht hier nicht antun. Ich suche mir einfach irgendwo eine nette Ecke, wo es ruhig und friedlich ist, die nicht umkämpft ist, waren bestimmt nicht überall im ganzen Land Soldaten. Es hat bestimmt irgendwo noch eine Ecke gegeben, wo man gemütlich seine Schafe hüten kann und sich um nichts weiter kümmern braucht. Ich bin da meinem Herrn treu. Hat er nicht gemacht. Die Menschen waren ihm wichtig und der Auftrag Gottes war ihm wichtig und deshalb ist er darin treu geblieben. Eine Stelle gibt es sogar, als Jerusalem dann eingenommen wurde, ist eine ganz, ganz faszinierende Geschichte an diesem Punkt. Da ist er ja im Gefängnis in Jerusalem zu dem Zeitpunkt. Nebukadnezar schickt seine obersten Regierungsleute, ich habe jetzt die Titel nicht mehr im Kopf, müsste ich auch nochmal nachgucken, und sagt, geht mal zu diesem Jeremia. Ob er von dem vorher schon irgendwie gehört hatte oder nur mitgekriegt hat, da ist ein Gefangener, wird nicht ganz deutlich leider aus dem Text. Er sagt, geht dahin und dem Mann sagt ihr, er kann sich aussuchen, ob er mit uns kommt oder ob er hier bei dem restverbliebenen Volk bleibt. Ich sag mal so, dass er überhaupt diese Wahl bekommt und der Nebukadnezar seine obersten Minister dahin schickt, stuft ihn auf eine Ebene von Ehre, die Jeremia nie zuvor jemals irgendwo erlebt hat. Er war immer nur der Verachtete, dem keiner zuhören wollte. Und da kommen die gewinnende Partei aus dem Krieg, die Feinde und bieten ihm an, du kannst mit uns kommen, es soll dir gut gehen. Also an Jeremias Stelle hätte ich gesagt, ja, endlich, ich habe gewusst, dass es für mich irgendwann gut ausgeht. Ich habe die ganze Zeit das Richtige getan. Was ich alles ausgehalten habe, das ist jetzt meine Belohnung. Endlich bin ich raus aus der Nummer. Oder? Was macht er? Er bleibt bei seinem Volk. Gott hat ihm vorher schon gesagt, bleib bei deinem Volk. Und er ist Gott treu und er bleibt seinem Volk treu. Und auch an dieser Stelle wieder, schon wieder, bekommt er Gottes Wort für das Volk. Und es hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert. Sie tun genau das, von dem er sagt, das ist das eine, was ihr nicht tun sollt. Sie tun immer genau das Gegenteil. Geht nicht nach Ägypten. Ja, ich glaube, wir gehen nach Ägypten. Ja, und nehmen ihn mit, auch da noch mit hin. Jeremia bleibt dran und hält durch. Es ist das längste Buch der Bibel. Nicht in der Anzahl Kapitel, aber in der Länge der gedruckten Worte oder Seiten. Man kann das in 3,5 Stunden ungefähr durchlesen, wenn man ein zügiger Leser ist. 40 Jahre oder gut 40 Jahre von Dienst mit Herausforderungen, Leiden, richtigem Leiden, Kämpfen. Also nicht nur so, es war ja nicht nur dieses Keiner hört mir zu, sondern wenn du nicht den Mund hältst, dann kommst du ins Gefängnis, dann und wir wollen das nicht mehr hören, also versuchen wir dich aus dem Weg zu räumen. Also mit einem Niveau von Leiden, das schon echt immens ist. Man liest es durch und man merkt Jeremias Kämpfe da drin, wie sehr das an ihm zehrt und er irgendwie aus sagt, ich will das nicht. Und wie er darum ringt, was er mit dieser Situation machen soll und wie er weitergehen soll. Und wie er am Ende immer wieder und jedes Mal treu zu Gott bleibt und treu zu seinem Volk. Treue ist heutzutage ja nicht hoch im Kurs. Da könnte man die Ehescheidungsrate angucken. Da könnte man auch einfach mal so ein ganz simples und einfaches Versprechen, was man im Alltag gibt, betrachten. Wie viel ist das Wort eines Menschen in unserer Gesellschaft heute wert? Ich könnte jetzt auch in die Politik gehen. Was sind die Wahlkampfversprechen, die nachher umgesetzt werden? An der Stelle ist es natürlich immer schön und leicht, mit dem Finger zu zeigen. Aber was ist mit meiner eigenen Treue? Wem habe ich mich verpflichtet? Eheringe sind ja ein Zeichen von einem Treuebund, den man eingegangen ist. Lebe ich das? Wann lebe ich das? Wie lange lebe ich das? Über Gott wird die Aussage gemacht im Neuen Testament, du bist treu, sogar wenn wir untreu sind. Woran hängt meine Treue? Und auch darum finde ich Jeremia so ein faszinierendes Beispiel. Seine Treue hing offensichtlich nicht an seinen Lebensumständen. Seine Treue hing auch nicht an dem Erfolg in seiner Aufgabe. Seine Treue war ausschließlich festgemacht an der Person Gottes und an der Liebe zu seinem Volk. Es gibt nichts anderes, was man finden könnte. Die Treue hängt nicht an der Belohnung. Die Treue zum Ehepartner kann nicht daran hängen, dass ich sage, naja, dann habe ich jemanden, der für mich ist. Ich habe jemanden, der mich liebt, deshalb bin ich treu. Treue gibt, Treue erwartet nicht. Treue investiert und macht sich fest, auch wenn die andere Seite des Bundes oder des Vertrages nicht treu bleibt. Wie lange bin ich an mein Versprechen gebunden? So normales deutsches Vertragsgeschäft bedeutet ja, wenn eine Seite den Vertrag bricht, ist die andere auch nicht mehr dran gebunden. Ne? So kennt man das doch üblicherweise. Ja? Ich mache einen Vertrag, ich kaufe einen Fernseher, ich bezahle mein Geld, schicke das dahin per Überweisung und die Firma liefert den Fernseher nicht. Ja, hole ich mir mein Geld natürlich wieder, ist doch ganz klar. Die haben den Vertrag gebrochen. Ja. Ist in dem Zusammenhang monetär, finanziell auch ja durchaus legitim und richtig. Viel schwieriger wird das, wenn es um Treue in Beziehung geht. Ab welchem Punkt darf ich mein Versprechen zurückziehen? Oder wie lange stehe ich zu meinem Versprechen, unabhängig von dem, wie der andere sich verhält? ich bin so dankbar, dass Gottes Treue unabhängig von meinem Verhalten ist. Er hat gesagt, ich habe einen Bund geschlossen mit dir. Und selbst an dieser Stelle hier, wenn man, wie gesagt, die Situation des Volkes Gottes zur Zeit Jeremias hier anguckt, dass Gott überhaupt noch seine Hand dahin streckt, ist immer wieder erstaunlich. Er hätte auch sagen können, so viele Finger, wie ich an den Händen habe, da kann ich nicht mehr dran abzählen, wie oft ihr meinen Bund schon gebrochen habt. Jetzt ist Feierabend. Ich suche mir jemanden anders. Oder auch nicht. Nein, er sagt, ich habe einen Bund mit euch geschlossen. Natürlich ist die Erwartung, dass ihr umkehrt und den Bund von eurer Seite auch wieder ehrt und haltet. Aber deshalb hat er nicht losgelassen, nicht aufgegeben. Und ich finde, das ist eine echte Herausforderung, also Treue wieder zu einem Wert zu machen. In allen Lebensbereichen und insbesondere in Beziehungen. Und zu sagen, da wo ich zusage, da zu sein, da wo ich zusage, mich zu investieren, da wo ich zusage, jemandem zu helfen, da mache ich auch ein Kreuz bei ja. Habt ihr das Bild noch gesehen, als ihr reingekommen seid? Hast du das nochmal? Genau, wir haben ja so nette Zettel. Die beliebteste Antwort heutzutage, wenn man von jemandem erwartet, dass er sich festlegt, ist vielleicht. Wir machen dann und dann eine Geburtstagsfeier. Kommst du? Ja, mal sehen. Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Kennt ihr das? Was bitte könnte denn dazwischen kommen? Eine coolere Feier? Mit cooleren Leuten? Was macht das mit mir oder mit der Beziehung, die der andere mir gegenüber oder die ich mit ihm eingehe? Das sind alles Dinge, die mit Treue zu tun haben. Treue kann man auch mit anderen Worten ausdrücken. Loyalität, Verbindlichkeit. Wir müssen wieder lernen, unser Kreuz bei dem Ja zu machen oder bei dem Nein zu machen und zu dem dann auch zu stehen. Werden wir auch im Neuen Testament so aufgefordert. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles darüber hinaus ist von übel, um das mal mit Luther-Worten zu sagen. Und es hat einen Grund. Ja, aber, jein, ja, klar sein hat was mit Treue und Verbindlichkeit zu tun. Dranbleiben, durchhalten, aushalten hat was mit Treue zu tun. Natürlich, auch da muss man ein gesundes Maß finden. Es gibt auch Vertragsbrüche, wo man sagen muss, okay, da muss ich jetzt weg oder raus. Ehe zum Beispiel ist ein langfristiger, aufs ganze Leben angelegter Bund. Und doch gibt es Situationen, zum Beispiel häusliche Gewalt, wo ich sagen würde, aus dem Bund musst du mindestens zeitweise raus. Ja, also wo man dann durchaus auch Grenzen ziehen muss, vielleicht trotzdem die Hand noch ausstreckt, aber auch sagt, da muss trotzdem eine Veränderung stattfinden. Ich finde nach wie vor, Jeremia ist ein fantastisches Beispiel für Treue zu Gott und für Treue zu Menschen. Und es lohnt sich da immer mal wieder oder noch mehr reinzugucken und zu sagen, hey, was kann ich von Jeremia lernen? Ein gutes Fundament für Treue ist Liebe. Gott lieben und den Menschen lieben. Am Ende findet sich da alles drin wieder. Ich habe noch viel zu lernen. Gott treu zu sein, auch in meinen Versprechen und in den Schritten, die ich gehen will oder die er von mir fordert. Ich habe auch noch viel zu lernen, was Treue in Beziehungen betrifft, mit Menschen. Bin ich auch immer wieder herausgefordert. Ich gucke in meinen Terminkalender und denke, oh Mann, wo soll ich das unterbringen? Aber ich möchte lernen. Ich möchte lernen, verbindlich zu sein und auch Ja und Nein ganz klar zu formulieren. Und dazu möge Gott uns Weisheit schenken, oder? Brauchen wir ganz dringend. Aber die gibt er auch gerne. treu sein wie Jeremia. Vielleicht wirst du nicht ganz so herausgefordert wie er. Ansonsten hast du in ihm ein gutes Beispiel und ein gutes Vorbild. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du treu bist. Wir haben das auch vorhin in dem Lied gesungen. Du bist treu, Herr, auch wenn ich untreu bin. Das ist keine Freikarte fürs Untreusein, sondern das ist eine Gnade einfach von deiner Seite. Ein Geschenk, dass du so verbindlich bist und dich so festgelegt hast. Dass du nicht einfach loslässt, wenn auf der anderen Seite was schief geht oder sogar willentlich und absichtlich jemand sich von dir abwendet oder andere Wege geht, dann streckst du deine Hand immer noch aus. Du lässt nicht sofort fallen. Wir wollen lernen von dir, wir wollen lernen von Jeremia aus deinem Wort, was es bedeutet, treu zu sein. Wir dürfen echt und ehrlich sein, aber wir wollen als Liebe einfach auch an dir dranbleiben und an dem, was du uns gibst und zeigst. Ich bete darum, dass du uns auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen Gnade schenkst, dass wir mit Klarheit und Verbindlichkeit, Treue auch unterwegs sind. Ich bete darum, dass du alle, die in verbindlichen Partnerschaften, in Ehe leben, dass du uns Gnade schenkst, treu zu sein, unserem Partner. Und das nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern auch in allen anderen Dingen und Bereichen. Ich bete darum, Herr, dass du uns Gnade schenkst, in unseren Freundschaften treu und verbindlich zu sein, zu Menschen zu halten, zu stehen, ihnen zu helfen und für sie da zu sein, wenn sie Fehler machen oder in Not geraten. Ich bete darum, dass wir einfach an der Stelle auch dich widerspiegeln und das auch ein Aushängeschild von unserem Christsein wird, dass man von uns sagt, hey, die sind treu. Und das sind sie, weil Gott zu ihnen treu ist. Danke, dass du treu bist. Amen.